So, ich möchte gerne den zweiten Teil uns vorlesen, Vers 17. Und als sie ihn hinausbracht hatten, sprach er eine: Rette dein Leben und ziehe nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sprach zu ihnen: Ach, nein, Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen, und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte mich sonst das Unheil erheilen, so dass ich stürbe. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein. Dahin will ich mich retten, ist sie doch klein, damit ich am Leben bleibe. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf der Lande gewachsen war. Und Lots Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf an dem Ort, wo er den Herrn gestanden hatte, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie der Rauch von einem Ofen. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, dachte er an Abraham und geleitete Lot aus der Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich auch diese Zeit, dein Wort und diesen Gottesdienst anbefehlen, dass du es segnest. Amen. Es gibt Geschichten in der Bibel, die lesen wir und sie gehen uns sehr nah. Und dann gibt es Geschichten, die lesen uns. Und dieser Text, was wir gelesen haben, ist eine solche Geschichte und sie konfrontiert uns. Sie legt frei, was oft verborgen bleibt. Sie zeigt nicht nur das Gericht über diese gottlose Stadt, sondern vor allem das Drama einen Gläubigen, der mitten in dieser Stadt lebt. Wir begegnen hier keinen offensichtlichen Feind Gottes, sondern einen Mann, der eigentlich Gott kennt. Lot ist kein Heuchler im klassischen Sinne, er ist kein Spötter. Er ist ein Mann, der natürlich glaubt, und dennoch lebt er so, dass sein Glaube kaum sichtbar ist. Und genau das macht diese Geschichte ja so erschreckend aktuell auch für uns. Und die Frage ist nicht, wie schlimm ist die Welt geworden? Die entscheidende Frage, und ich denke auch an uns, wie leben wir als Gläubige in dieser Welt? 1. Mose 19 gibt uns darauf klar eine Antwort. Nicht theoretisch, sondern durch echte Menschen, echte Entscheidungen und echte Konsequenzen. Und wir wollen aus diesem Text drei Verhaltensweisen uns näher betrachten. Das von Lot, das von den Schwiegersöhnen und das tragische Beispiel von Lots Frau. Das Thema heute Morgen, wenn Christen zwischen zwei Welten leben. Das erste, das Verhalten von Lot. Lot ist eine der widersprüchlichen Figuren der Bibel. Und im Neuen Testament wird es ja eher als gerechter Mensch da bezeichnet. Und doch sehen wir ein Leben, das von Kompromissen geprägt ist. Und 1. Mose 19 begegnen wir den Lot, der sitzt am Tor von Sodom. Und das ist kein zufälliger Ort. Das Tor war der Platz der Entscheidungsträger, der Einflussreichen. Und Lot hat es ja natürlich geschafft. Wie er das hingekriegt hat, das wissen wir nicht genau, aber er ist angekommen. Er hat sich, man sagt so, ja, auch für uns Migranten hier in Deutschland, er hat sich integriert. Aber zum welchem Preis? Sein Weg begann nicht in Sodom, er begann mit einer scheinbar harmlosen Entscheidung. Er sah die fruchtbare Ebene, die wirtschaftlichen Vorteile, die Möglichkeiten und er wählte nach dem, was gut aussah. Ja, in erster Linie in sich ist ja nicht schlecht. Es war keine Entscheidung gegen Gott, aber auch keine Entscheidung mit Gott. Und genau so beginnen viele geistliche Abwärtsbewegungen. Nicht durch offene Rebellion, sondern durch stille Prioritätenverschiebung. Lot zog nach Sodom und irgendwann zog Sodom in ihn. Das zeigt sich besonders in dieser dramatischen Szene, was wir ja auch vorhin gehört haben, vor seinem Haus. Die Männer der Stadt fordern die Gäste heraus. Die Sünde ist nicht mehr verborgen, sie ist aggressiv, laut, selbstbewusst. Und Lot tritt hinaus, klar, als Gerechter. Er will diesen Menschen verteidigen. Er will die Gerechtigkeit. Er will das Richtige tun, aber auf eine völlig falsche Weise. Er bietet seine eigenen Töchter an. Ich habe zwei Töchter. Und schon allein der Gedanke, was hier der Lot vorschlägt, da kribbelt alles in meinem Magen. Es ist schockierend, was hier für ein Vorschlag der Lot macht. Ein Moment, der zeigt, wie sehr sein moralisches Verständnis total beschädigt ist. Er kennt Gott, aber er denkt wie Sodom. Kennt ihr solchen Christen? Die kennen Gott, aber die handeln und leben wie die Welt. Ist das nicht eine erschreckende Feststellung auch für uns, dass wir äußerlich gläubig bleiben, aber innerlich anfangen, die Denkweise der Welt zu übernehmen, dass wir Kompromisse eingehen, bis wir irgendwann nicht mehr klar unterscheiden können. Unser geistliches Unterscheidungsvermögen ist nicht mehr vom Heiligen Geist geführt. Am Anfang ist es nur ein Kompromiss. Dann wird es Gewohnheit, dann Identität. Vielleicht kennst du das, du hast einmal gebrannt für Gott, jetzt ist es nur Routine. Du hast klare Überzeugungen gehabt, jetzt rivalisierst du sie. Du hast Sünde klar gesehen, jetzt erklärst du sie weg. Das ist Sodom in unserem Herzen und leider oft merken wir das nicht. Lot wollte vermitteln, er wollte Frieden, er wollte dazugehören und gleichzeitig gerecht sein. Aber Wahrheit lässt sich nicht mit Kompromissen bewahren. Ein Mann arbeitete viele Jahre in einem großen Unternehmen. Als junger Christ war er klar in seinen Werten. Er war ehrlich, stand zu seinem Glauben und wurde dafür respektiert. Doch mit der Zeit wollte er aufsteigen, Karriere machen, sagt man heute. Die Positionen wurden höher, die Verantwortung größer, aber auch der Druck. Zuerst waren kleine Dinge, ein bisschen Schweigen, wenn Unrecht geschah. Dann fing er an, Entscheidungen mitzutragen, die er früher oder vorher hinterfragt hätte. So läuft das eben, sagte er sich. Und schließlich war er in eine Führungsposition gekommen. Eines Tages sprach ein neuer junger Kollege und sagte: Du gehst doch in die Kirche, oder? Ich hätte dich nie so eingeschätzt wie die anderen hier. Und dieser Satz traf ihn richtig im Herzen. Er hatte alles erreicht, aber sein Zeugnis verloren. Er war noch gläubig, aber sein Leben war kaum noch zu unterscheiden von seiner Umgebung. Und genau das sehen wir im Leben Lot. Und doch gibt Gott ihn nicht auf. Das ist Gnade, liebe Geschwister. Ein Engel greift ihn ein, sie ziehen ihn zurück, sie retten ihn. Das ist Gnade. Nicht weil Lot stark ist, sondern weil ja die Treue Gottes hier zu sehen ist. Und dann sehen wir ein zweites, die Schwiegersöhne, wenn Wahrheit wie ein Witz klingt. Eine tragische Szene in diesem Kapitel ist fast leise, kein Feuer, kein Drama, nur ein Gespräch. Lot geht zu seinen Schwiegersöhnen, wie er aufgefordert wurde. Er warnt sie, er sagt ihnen, das Gericht kommt. Und ihre Reaktion, sie lachen. Für sie klingt wie ein Scherz. Warum? Weil Lots Leben seine Worte entkräftet hat. Er hat so lange in Sodom gelebt, so angepasst, so unauffällig, dass niemand ihn als ernsthafter Zeuge Gottes wahrnimmt. Das ist die Tragik. Seine Botschaft ist richtig, aber sein Leben macht sie unglaubwürdig. Hierzu ein Beispiel. Eine junge Frau wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Ihre Eltern gingen regelmäßig in der Gemeinde, sprachen oft über Gott, aber zu Hause erlebte sie etwas anderes. Streit, Bitterkeit, von Vergebung überhaupt nicht die Rede. Worte und Leben passten nicht mehr zusammen. Als sie älter wurde, entfernte sie sich von dem Glauben. Freunde luden sie ein, über Gott zu sprechen, und sie reagierte mit einem Lächeln und sagte: Ich kenne das alles schon. Für sie war der Glaube nicht mehr ernst zu nehmen, eher etwas, was man sagt, aber nicht lebt. Jahre später sagte sie einmal offen: Wenn das Christsein echt wäre, hätte ich es zu Hause sehen müssen. Die Botschaft war da, aber sie hatte keine Glaubwürdigkeit. So wie bei den Schwiegersöhnen. Sie hörten die Warnung, aber sie konnten sie nicht ernst nehmen. Das ist eine ernste Herausforderung für uns. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen das Evangelium nicht ablehnen, weil sie es verstanden haben, sondern weil sie es nicht ernst nehmen. Und oft liegt das nicht nur an der Botschaft, sondern an den Boten. Wenn unser Leben keinen Unterschied mehr macht, warum sollte jemand unsere Worte glauben? Ein junger Mann sagte einmal: Ich höre, was du sagst, aber ich sehe nicht, dass es für dein Leben einen Unterschied macht. Das ist genau die Situation hier. Die Schwiegersöhne stehen für eine Generation, die geistlich abgestumpft ist. Nicht unbedingt aggressiv, sondern gleichgültig. Und wisst ihr was? Die Gleichgültigkeit ist oft gefährlicher als Widerstand. Und diese Gleichgültigkeit, liebe Geschwister, die schleicht sich auch in unseren Gemeinden. Denn sie hört zu, aber reagiert nicht. Wir können hier schön sitzen, diese Botschaft hören, diese schöne Musikteam, einen schönen Gottesdienst. Und wir können auch wiederum weggehen und am nächsten Tag, Montag, fängt die Routine an und wir haben alles vergessen. Wie viele Menschen in unserem Umfeld hören von Gott und bleiben ungerührt, nicht weil sie nicht können, sondern weil sie nicht mehr wirklich überzeugt sind. Das ist eine Einladung zum Selbstprüfung. Nicht in erster Linie, predige ich richtig, sondern lebe ich überhaupt richtig, glaubwürdig. Wir kommen zum dritten, Lots Frau, der Blick zurück. Wenn es eine Szene gibt, die sich tief ins Gedächtnis einprägt, dann ist es diese. Die Flucht beginnt, das Gericht steht unmittelbar bevor, die Anweisung ist klar, ziehe nicht zurück. Und dann ein einziges Moment, Lots Frau blickt zurück und alles ist vorbei. Dieser Blick war nicht nur ein reflexartiges Umdrehen, es war ein Ausdruck ihren Herzen. Sie verließ Sodom mit ihren Füßen, aber ihr Herz war dort geblieben. Vielleicht dachte sie an ihr Zuhause, ihre Freunde, ihr Leben, ihre Gewohnheiten, was weiß ich. Vielleicht war es Sehnsucht, vielleicht auch Zweifel. Aber was auch immer es war stärker als ihr Vertrauen. Und genau das macht diese Szene so aktuell. Denn der Blick zurück ist kein historischer Moment oder Problem, es ist ein geistliches Problem. Wie viele Menschen gehen einen Weg mit Gott, aber innerlich halten sie fest an dem, was sie eigentlich hätten ja loslassen müssen. Ich kenne eine Reihe von Christen, die eigentlich letztendlich mit ihrem alten Leben kämpfen. Und sie haben überhaupt keine Freude. Sie sind gespaltet, mit einem Fuß zum Herrn und mit einem Fuß ja in ihrem alten Leben. Man kann äußerlich vieles aufgeben und innerlich noch daran hängen. Man kann sich von Sünden trennen und sie gleichzeitig vermissen. Ein Mann hatte jahrelang in einem sehr guten bezahlten Job gearbeitet. Der Job brachte ihm Ansehen, Sicherheit und einen bestimmten Lebensstil. Aber er wusste tief in seinem Herzen, dass er ja eigentlich sein Leben geistlich all das leer machte. Er hatte kaum noch Zeit für Gott, für seine Familie und sein Herz wurde immer kälter. Und irgendwann in diesem Ringen hin und her hat dann die Entscheidung getroffen, ein mutiges Entscheidung, ja, er kündigte. Er wollte ein einfacher, aber bewusster Leben führen. Mehr Zeit für das, was wirklich zählt. Am Anfang, da war Friede, eine neue Klarheit. Er spürte, diese Entscheidung war richtig. Doch nach einigen Monaten begann etwas in ihm zu arbeiten. Er sah ehemaligen Kollegen, die weiterhin erfolgreich waren, teure Autos, Urlaubbilder in den Medien hingestellt, Anerkennung und plötzlich kamen Gedanken, war es das wirklich wert? Du hattest es doch so gut. Er fing an, innerlich zurückzuschauen, nicht auf den Stress, auf die Leere, auf die Belastung, sondern nur auf das, was glänzte. Seine Zufriedenheit begann zu bröckeln. Nicht, weil seine Entscheidung falsch war, sondern weil sein Herz wieder an dem hing, was er eigentlich verlassen hatte. In einem Gespräch sagte er schließlich und ehrlich, ich bin gegangen, aber ich merke, wie mein Herz immer noch zurück will. Das ist genau die Dynamik von Lots Frau hier. Der gefährlichste Moment ist nicht immer der Schritt heraus, sondern das, was danach im Herzen passiert. Und hier sind wir gefragt, liebe Geschwister, was passiert danach in meinem Herzen? Was passiert im Alltag, wenn ich unter meine Routinenwelt stehe? Das ist der Kampf vieler Gläubiger heute, ein Leben zwischen zwei Welten. Ein Herz, das nicht ganz loslassen will. Jesus greift diese Geschichte später auf und sagt, denkt an Lots Frau. Interessant. Warum? Weil sie uns zeigt, dass es nicht reicht, auf dem richtigen Weg zu sein. Unser Herz muss auch dort sein. Wo ist heute Morgen dein Herz? Vielleicht hier im Gottesdienst. Aufmerksam auf diese Botschaft. Aber wie sieht es am Montag aus? In dem Alltag? Wo ist dein Herz? Ich komme zum Schluss. Diese Geschichte endet nicht mit einem großen Triumph, leider, sondern mit einer ernsten Wahrheit. Lot wird gerettet, aber er verliert viel. Was ist im Spiel in unserem Leben? Viel. Nicht unsere Errettung, aber vieles anderes. Unser Zeugnis. Auch die Menschen um uns herum. Was sehen sie? Erleben sie Jesus, wenn sie uns sehen? Oder eher umgekehrt. Sein Leben ist ein Beispiel für Gnade. Auf jeden Fall. Aber auch die Folge von Kompromissen. Und genau darin liegt die Botschaft für uns. Wir leben in einer Welt, die uns prägen will. Und dieses Dilemma ist, dass wir das nicht merken. Die Frage ist, lassen wir das zu? Sind wir wie Lot hin und her gerissen? Wie die Schwiegersöhne gleichgültig? Oder wie Lots Frau innerlich noch gebunden? Oder gibt es einen anderen Weg? Ja, dann gibt es ein Leben mit klarer Ausrichtung. Ein Herz, das nicht zurückblickt, sondern nach vorne schaut. Ein Glaube, der nicht nur gedacht, sondern gelebt wird. Gott ruft uns nicht, perfekt zu sein, aber er ruft uns, entschieden zu sein. Und oft werden wir gefragt, bist du ein entschiedener Christ? Ja, was ist damit gemeint? Lebst du wirklich für Jesus? Nicht zwischen zwei Welten zu leben, sondern klar zu ihm gehören. Denn am Ende geht es nicht nur darum, gerettet zu werden, sondern darum, wirklich frei zu leben. Und diese Freiheit beginnt dort, wo wir loslassen, ganz loslassen, ohne zurückzuschauen. Amen.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich lade uns nun ein zum Fürbittengebet.
Herr, ich danke dir für den heutigen Tag. Danke, dass wir alle hier oder dabei sein können. Danke für die Sonne draußen, die uns heute so einen schönen Tag schenkt. Danke für den Regen, der die Pflanzen zum Wachsen bringt. Danke für all das, was du uns jeden Tag schenkst. Herr, ich möchte dich heute für die Familien bitten, dass sie einen schönen Muttertag gemeinsam verbringen können. Und ich möchte dich gerade für die Kinder und Familien bitten, in denen es Probleme und Schwierigkeiten gibt. Behüte sie und gib ihnen Kraft, schenk ihnen Hilfe von außen. Danke für all die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und Gutes tun. Herr, ich möchte dir dafür danken, dass du uns einen Verstand und Mitgefühl geschenkt hast. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft schenkst, bei allem, was wir tun, in Liebe zu handeln und nicht zu verurteilen. Auch wenn die Menschen anders sind als wir, schenke uns Verständnis und hilf uns, ihnen offen gegenüberzutreten. Sei du bei jedem von uns in der kommenden Woche, du siehst, was auf uns zukommen wird. Begleite uns in Höhen und Tiefen und umgib uns mit deiner Liebe. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, die neue Woche, mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.